Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 79. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bist du, lieber Lukas. Schön, dass du mit dabei bist.
Lieber Andreas, hallo.
Lukas Ziesler, bayerischer Notarassessor und Geschäftsführer der Notarrechtlichen Vereinigung. Heute mein Co-Host, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja schon aus einigen vorhergehenden Folgen bekannt. Du hast uns ein Gutachten mitgebracht, da steht in der Normzeile B.O. Paragraphen 23 und 24. Es geht um die notarielle Verwahrung, es geht auch um die Beendigung einer notariellen Verwahrung. Ich stelle den Sachverhalt einmal vor. Wir haben eine junge Notarkollegin, die kommt nach der Amtsübernahme in ihre übernommenen Amtsräume, in ihre vom Amtsvorgänger übernommenen Amtsräume, findet in diesen Amtsräumen einen Tresor vor und in diesem Tresor einen Umschlag. Und in dem Umschlag ist der Umschlag ist versiegelt vom Amtsvorgänger. In dem Umschlag befindet sich ein USB-Stick und an diesen Umschlag angeheftet ist auch eine Abschrift einer notariellen Urkunde vom Amtsvorgänger errichtet. Die Urkunde trägt die Überschrift Prioritätsverhandlung und sie kann also diesem Urkundstext entnehmen, dass da jemand ein Musikstück aufgenommen hat, dieses Musikstück auf diesem USB-Stick gespeichert hat und so dann diesen USB-Stick beim Notar, untechnisch gesprochen, für 10 Jahre in Verwahrung gegeben hat. Diese Verwahrungsfrist läuft Ende diesen Jahres, also Ende 2025, ab. Und die Notarin fragt sich jetzt, ja, also bis Ende 2025 kann ich den ja jetzt noch wunderbar hier bei mir liegen lassen. Aber was mache ich denn mit diesem Umschlag, mit der Abschrift der Urkunde und vor allem natürlich mit dem USB-Stick, der in dem Umschlag befindlich ist, am 01.01.2026? Also was passiert denn mit diesen Dingen, die sich im Tresor des Notars, der Notarin befinden, wenn diese Verwahrungsfrist abgelaufen ist? Lukas, du hast dazu ein bisschen was zusammengetragen. Die erste Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, was hat es mit dieser Prioritätsverhandlung auf sich? Wie kommt es überhaupt dazu, dass sich in manchen Notarbüros solche Umschläge in den Tresoren finden?
Ja, lieber Andreas, vielen Dank. Bei den Prioritätsverhandlungen befinden wir uns oft im Dunstkreis des Urheberrechts. Mhm. Deswegen erlaube ich mir einen ganz kurzen Ausflug in das Urheberrecht, nur um eine Übersicht zu bekommen. Nach § 1 Urheberrechtsgesetz genießt der Urheber von Werken der Literatur, der Wissenschaft und der Kunst den Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Wer Urheber ist, regelt § 7. § 7 sagt, Urheber ist der Schöpfer des Werks. Damit der Urheber eines Werks seine Urheberschaft aber in der Praxis leichter nachweisen kann, enthält § 10 Urhebergesetz eine Beweiserleichterung. Danach gilt, im Wege einer widerleglichen Vermutung, derjenige als Urheber, der auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werks als solcher bezeichnet ist.
Aha, eines erschienenen Werks als solcher bezeichnet ist, in Ordnung. Also wir nehmen jetzt an, so wird uns das jetzt hier geschildert, dass da hat wohl dieser Schöpferin oder dieser Schöpfer da ein Musikstück komponiert und das dann eben vielleicht, damit es jetzt kein anderer auch schnell komponiert oder von ihm irgendwie kopiert, auf diesem USB-Stick abgelegt und dann eben diesen USB-Stick der Notarin zur Verwahrung oder dem Notar damals zur Verwahrung gegeben.
Du hast die Schwachstelle gerade schon angesprochen. Es gilt nur für erschienene Werke. Das bedeutet, wenn ein Werk noch nicht veröffentlicht wurde, kann der Urheber eben in Beweisnot geraten, weil er seine Urhebereigenschaft nicht ohne weiteres nachweisen kann. Mhm. Und an diesem Punkt ist der Urheber aber oft in der Praxis gezwungen, sein Werk schon an jemanden zu geben, zum Beispiel Produzenten, Verlag oder ähnliche Stellen, und das sozusagen offen zu legen. Und genau da steht das Problem, gibt sein Werk aus der Hand, aber die Urheberschaft hat noch nicht diese Beweiserleichterung des Paragraphs 10. Und da kommt eben die notarielle Prioritätsverhandlung ins Spiel.
Das ist sozusagen so ein Begriff für so eine besondere Urkunstform, kann man jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber für so eine, also der Begriff ist ja so ein bisschen sperrig, Prioritätsverhandlung. Wenn man jetzt ein bisschen lateinisch vorgebildet ist, kann man damit schon sich vorstellen, geht es halt darum, das Erstdagewesene so ein bisschen dann behandeln, beweisen zu können. Und das schreibt man dann halt, ja gut, vielleicht als Überschrift über die Urkunde und in Ordnung. Dann wird da sozusagen von dem Urkundsbeteiligten halt erklärt, dass man dieses Werk verfasst hat und jetzt dem Notar vorgelegt hat, der Notarin vorgelegt hat, und dann will man auch noch vom Notar, dass der das verwahrt, muss man sich das so vorstellen.
Genau, also was erstmal wichtig ist festzustellen, ist, dass die notarielle Prioritätswandlung den urheberrechtlichen Schutz selbst nicht begründen kann. Also sie hat jetzt keine materielle Auswirkung darauf. Was die notarielle Prioritätswandlung aber leisten kann, ist ein Beweis. Als öffentliche Urkunde 418 ZBO belegt sie, dass der Urheber sein Werk in der vorliegenden Fassung an einem bestimmten Tag dem Notar vorgelegt hat. Also Priorität im Sinne von damals gab es das schon. Und diesen Umstand bezeichnet man eben als notarielle Prioritätsverhandlung.
Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Urkunde im Jahr 2016 dann eben errichtet wurde, dann könnte jetzt die Schöpferin eben aufgrund dieser Urkunde, dieser notariellen Prioritätsverhandlung, dann eben mit Urkundsbeweisqualität in einem urheberrechtlichen Prozess nachweisen, dass sie damals schon an dem Tag der Errichtung dieser Urkunde dieses auf dem USB-Stick gespeicherte Werk übergeben hat. Und damit lässt sich dann vielleicht auch der Beweis führen, dass sie die tatsächliche Schöpferin dieses Werks ist. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, sie hätte das beim Notar abgegeben, dann hat sie es ein paar Wochen später an die Plattenfirma geschickt und die bei der Plattenfirma haben sich gedacht, ja, coole Musik, aber die Künstlerin passt uns nicht. Wir geben diese Musik einem anderen Künstler, der dann damit irgendwie Millionen macht. Dann lässt sich später in einem urheberrechtlichen Prozess eben nachweisen, Moment mal, das gab es vorher schon, das hat diese Person an dem Tag dem Notar übergeben.
Ganz genau. Okay.
Also dafür dient das Ganze. Und da stellen sich jetzt natürlich so ein paar, ja, also Folgefragen aus vielerlei. Also du hast jetzt sozusagen den materiellrechtlichen Teil, den wollen wir jetzt nicht vertiefen, wir machen hier kein Urheberrecht, vor die Klammer gezogen, aber aus notarieller Sicht stellt sich ja die Fragen nach dem Verfahren und natürlich auch ein bisschen nach der Zuständigkeit. Also wir gucken ins Beurkundungsgesetz und wir gucken auch in die B&O, was uns diese beiden Gesetze dazu sagen.
Mhm. Genau, also man muss dann einmal trennen, Prioritätsverhandlung und Verwahrung der Gegenstände.
Ja. Die Prioritätsverhandlung ist quasi die Urkunde und die Verwahrung ist dann das Legen von diesem verschlossenen Umschlag mit dem USB-Stick drin in den Tresor.
Genau. Okay. Mhm. Genau, und Prioritätsverhandlung kann eben auf verschiedene Arten stattfinden, durch bloßen Vermerk nach 43 Beurkundungsgesetz, wenn sonstige Urkunden vorgelegt werden, durch eine Niederschrift nach den 36 fortfolgende oder auch durch eine eidesstattliche Versicherung nach 38 Beurkundungsgesetz.
Okay, also der 43 Beurkundungsgesetz ist jetzt keine Norm. Also 40 Beurkundungsgesetz, 42 Beurkundungsgesetz, da hat jeder sofort was vor Augen. Einfache Vermerke, beglaubigte Abschriften und so weiter. Aber Unterschriftsbeglaubigung, aber 43 Beurkundungsgesetz ist nicht ganz so bekannt, den lese ich einmal vor. Der trägt die amtliche Überschrift Feststellung des Zeitpunktes der Vorlegung einer privaten Urkunde. Und da heißt es, bei der Feststellung des Zeitpunktes, zu dem eine private Urkunde vorgelegt worden ist, gilt 42 Absatz 2 Beurkundungsgesetz entsprechend. Und das setzt ja voraus, dass es sozusagen diese Vermerkform gibt, dass man also einen Vermerk errichten kann als Notar, in dem dann festgestellt wird, wann eine Privaturkunde vorgelegt wird. Ist jetzt in der Praxis nicht so wahnsinnig häufig, aber ist zumindest denkbar und es passt ja schon zu diesem Thema Prioritätsverhandlung. Also wenn wir uns jetzt ein Werk vorstellen, das in Form einer privaten Urkunde gegeben wäre, dann könnte man eben hier auch nach 43 Beurkundungsgesetz, wir hätten jedenfalls eine verfahrensrechtliche Vorschrift, die uns was dazu sagt, wie das Verfahren dann aussieht, wenn man hier einen Vermerk dazu macht.
Genau.
Okay, 36, fortfolgende Beurkundungsgesetz, also sonstige Beurkundungen, das ist auch klar, das ist dann sozusagen eine Tatsachenbeurkundung, dass man sagt, okay, man nimmt halt die eigenen Wahrnehmungen, werden hier eben in Urkundsform dann niedergelegt. Das dürfte so der häufigste Fall sein, in dem man solche Prioritätsverhandlungen macht. Und da finden sich ja auch Muster. Also es gibt ja dazu auch in dem einen oder anderen Handbuch Musterformulierungen dazu, wie man das macht. Wenn man es jetzt also zum ersten Mal hört, man ist dann nicht ganz allein auf weiter Flur, sondern es gibt schon ein bisschen was dazu. Und die dritte Alternative, die du noch genannt hast, ist die eidesstattliche Versicherung nach 38 Beurkundungsgesetz. Das Beurkundungsgesetz sagt uns ja das Verfahren. Da heißt es dann in 38 Beurkundungsgesetz eidesstattliche Versicherungen in Absatz 1, bei der Abnahme von Eiden und bei der Aufnahme eidesstattlicher Versicherungen gelten die Vorschriften über die Beurkundung von Willenserklärungen entsprechend. Also da wird dann wieder verwiesen auf die Paragraphen 8 fortfolgende. Absatz 2, der Notar soll über die Bedeutung des Eides oder der eidesstattlichen Versicherung belehren und dies in der Niederschrift vermerken. Also hier eine Sollvorschrift, die man durchaus zu beachten hat bei Eiden oder eidesstattlichen Versicherungen. Was ich da mal ganz interessant finde, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das mit der eidesstattlichen Versicherung hier für unsere Fälle der notariellen Prioritätsverhandlung immer passt, ist ja, dass wir zu den Eiden auch eine eigene Zuständigkeitsvorschrift haben in der B&O. Die würde ich bei der Gelegenheit auch einmal vorlesen. Das hat man ja in der Praxis gar nicht so selten, dass man sagt, kommt jemand für eine eidesstattliche Versicherung. Da ist die Zuständigkeit der Notare allerdings ein bisschen eingeschränkt. Also man kann das jetzt zumindest nach dem Wortlaut der BNO nicht in jedem Fall machen, sondern da gibt es Fälle, in denen diese Zuständigkeit gegeben ist und dann eben e contrario Fälle, in denen die Zuständigkeit der Notare für die Abnahme von Eiden, eidesstattlichen Versicherungen nicht gegeben ist. Ich lese einmal vor, den 22 Absatz 1 BNO, da heißt es, zur Abnahme von Eiden sowie zu eidlichen Vernehmungen sind die Notare nur zuständig, wenn der Eid oder die eidliche Vernehmung nach dem Recht eines ausländischen Staates oder nach den Bestimmungen einer ausländischen Behörde oder sonst zur Wahrnehmung von Rechten im Ausland erforderlich ist. Also so grobe Faustregel, wenn die Beteiligten diese eidesstattliche Versicherung, diesen Eid brauchen fürs Ausland, dann habe ich nach 22 Absatz 1 BNO auch eine Zuständigkeit des Notars für die Abnahme, also beziehungsweise für die Abnahme dieses Eides, die Aufnahme dieser eidesstattlichen Versicherung. Und in Absatz 2 heißt es dann, die Aufnahme eidesstattlicher Versicherungen steht den Notaren in allen Fällen zu, in denen einer Behörde oder sonstigen Dienststelle eine tatsächliche Behauptung oder Aussage glaubhaft gemacht werden soll. Das heißt, wenn ich es fürs Inland brauche, dann habe ich so eine gewisse Einschränkung dahingehend, dass ich eben das Ganze gegenüber einer Behörde oder sonstigen Dienststelle verwenden will. Aber wenn jetzt so theoretisch jemand zu mir käme und sagt, mein Nachbar, mit dem ich im ewigen Streit stehe, der will jetzt von mir eine eidesstattliche Versicherung dahingehend, dass ich nicht mehr auf seinem Parkplatz parke, dann wären wir jetzt, wenn wir ganz eng an der BNO bleiben, eigentlich da, dass wir sagen müssen, ja, da haben wir jetzt gar keine Zuständigkeit hier bei den Notaren. Deswegen könnten wir das dann entsprechend auch nicht machen. Aber zurück zu diesem Thema notarielle Prioritätsverhandlung. Also klar, wir haben diesen Sonderfall Vermerkurkunde, 43 Beurkundungsgesetz, wenn es um Privaturkunden geht. Wir haben, wenn die Voraussetzungen nach 22 BNO gegeben sind, auch die Möglichkeit, eine eidesstattliche Versicherung darüber aufzunehmen. Oder eben, das dürfte der Klassiker sein, dass wir es eben nach Paragraphen 36 fortfolgende Beurkundungsgesetz machen, nämlich über eine Tatsachenbeurkundung. Das ist der beurkundungsverfahrensrechtliche Teil. Der betrifft jetzt die Errichtung der Urkunde. Also das ist diese Prioritätsverhandlung. So hat der Notar diese Urkunde, die da in Abschrift an diesen Umschlag dran geheftet ist, errichtet. Und davon zu trennen ist jetzt aber nochmal die Frage, die du vorhin auch schon angesprochen hast, wie ist es mit der Verwahrung? Also wie kommt es zu der Verwahrung von diesem USB-Stick in diesem Umschlag und was sollte man da am besten eben beachten?
Genau, vielen Dank. Erstmal finden wir eine Norm in Paragraph 23 BNO. Andreas, du darfst nochmal.
Muss ich nur eine Norm weitergehen? In Paragraph 23 BNO, amtliche Überschrift Aufbewahrung und Ablieferung von Wertgegenständen. Könnte ja hier auf den ersten Blick ganz gut passen. Die Notare sind auch zuständig, Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten, die ihnen von den Beteiligten übergeben sind, zur Aufbewahrung oder zur Ablieferung an Dritte zu übernehmen. Und dann wird eben verwiesen auf die Paragraphen 57 bis 62 des Beurkundungsgesetzes. Die bleiben unberührt. Da ist natürlich so eine gewisse Einschränkung. Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten. Da haben wir jetzt schon so ein bisschen so die Frage, okay, wenn wir hier so einen USB-Stick verwahren, was ist denn das? Ja, also gar nicht so einfach eben den Begriff Kostbarkeiten. Wenn man da in die Kommentierungen zur BNO guckt, wird ja auch ein bisschen diskutiert, was das alles ist. Also da gibt es sozusagen für diesen Bereich Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten eine klare Zuständigkeitsvorschrift auch in der BNO.
Genau, an der Stelle geht aber die Literatur zumindest bei der notariellen Prioritätsverhandlung davon aus, dass wir regelmäßig nicht im Anwendungsbereich des 23 sind, also kein Fall der Kostbarkeit gegeben ist. Und dann fragt man sich, okay, was machen wir dann? Die Literatur geht gleichzeitig davon aus, dass die Aufzählung nicht abschließend ist und auch der Notar andere Gegenstände verwahren kann.
Achso, also es ist nicht so eine Ausschließungs-, also hat keine ausschließende Wirkung, so nach dem Motto, ich kann nur das verwahren, was da drin steht. Sondern ich kann sozusagen nach 23 BNO nur das verwahren, was da drin steht. Aber das heißt nicht, dass ich nicht nach einer anderen Vorschrift auch andere Dinge verwahren kann.
Ganz genau. Wir sind dann eben nicht mehr im Anwendungsbereich des 23, sondern nach der Meinung in der Literatur eben nach einer allgemeinen Betreuungstätigkeit nach 24 Absatz 1 BNO.
Ja, okay. Also der 24 Absatz 1 BNO ist nicht so aussagekräftig, wenn man ihn vorliest. Da heißt es Betreuung und Vertretung der Beteiligten. Zu dem Amt des Notars gehört auch die sonstige Betreuung der Beteiligten auf dem Gebiete vorsorgende Rechtspflege. Und dann kommen noch so ein paar Beispiele, die jetzt hier aber nicht so genau passen. Also da subsumiert man das dann drunter. Das ist dann halt so ein allgemeiner Auffangzuständigkeit, solange es halt um vorsorgende Rechtspflege geht. Das passiert ja schon, weil ich will ja letzten Endes zur Streitvermeidung dann hier dabei helfen, diese Prioritätsverhandlung halt so umzusetzen, dass sie auch am Ende dann in dem Urheberrechtsprozess sinnvoll umgesetzt werden kann. Ja, okay.
Genau, und dann die strengeren Voraussetzungen, sage ich mal, des 23 gelten dann nicht direkt, aber dennoch geht die Literatur dann wieder sozusagen durch die Hintertür durch und sagt, eine entsprechende Anwendung der 23b NordO und auch der 57 fortfolgende Beurkundungsgesetz ist dann im Einzelfall schon zu machen. Mhm. Wichtig ist aber, die Vorschriften der Nordakt VV und der DNordO über das Verwahrungs- und Massenbuch gilt nicht unmittelbar für die sonstige Verwahrung nach 24b NordO.
Ich habe ja dieses Verwahrungsverzeichnis und dergleichen nach der Nordakt VV und nach der DO-Nord, also bestimmte Vorgaben dann dazu enthalten sind, die gelten dann wiederum nur für die Fälle des 23 BNO, also für die Verwahrung von Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten. Okay. Aber wenn ich jetzt sozusagen einen USB-Stick verwahre, der jetzt keine Kostbarkeit ist, dann müsste ich das zumindest nach dieser Literaturansicht nicht unbedingt in diese Verzeichnisse entsprechend eintragen.
Okay. Genau, und wir machen natürlich keine Gestaltungsempfehlung, denn nichtsdestotrotz empfiehlt es sich natürlich bei der Rückgabe der Gegenstände Empfangsquittung entgegenzunehmen. Und es gibt auch Stimmen in der Literatur, die sagen, wenn man das häufiger macht, macht das auch Sinn, ein Eingangs- oder Ausgangsbuch zu führen. Mhm. Mit Blick auf die Tatsache, dass aber der Fall des 24b NordO aber nicht von der Urkundengewährungspflicht umfasst ist, gibt es auch Stimmen in der Literatur, die generell davon abraten, solche Tätigkeiten anzunehmen.
Ja, das muss man sich natürlich klar machen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, bitte verwahr doch hier mal für mich diese alte Bananenschale, dafür bist du doch nach 24b NordO zuständig, dann kann man als Notar sagen, nein, das sind also freiwillige Betreuungstätigkeiten, das kann man als Notar machen. Das Gesetz gibt einem die Zuständigkeit dafür, aber nicht spiegelbildlich auch einen Anspruch der rechtssuchenden Bevölkerung, dass man dem dann entsprechend auch nachkommt. Das heißt, wenn man das jetzt als Notar für unsinnig empfindet, dieses Ansinnen, dann spricht jetzt auch sozusagen aus berufsrechtlicher, beurkundungsrechtlicher Sicht, soweit wir das als die NordI beurteilen, nichts dagegen, das dann auch abzulehnen und zu sagen, das ist jetzt nicht erforderlich, dass das jetzt beim Notar verwahrt wird in diesem Fall. Okay, das heißt aber, wir haben für diese Prioritätsverhandlung, für diese Aufnahme dieser Urkunde, dass man sagt, es wurde an dem Tag vorgelegt, das könnte ja unter Umständen alleine den Beteiligten auch schon reichen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man macht als Notar dann von dieser Prioritätsverhandlung, also nur von dieser Urschrift, wo man dann sagt, das wurde mir hier vorgelegt, eine Urkunde, also eine beglaubigte Abschrift und gibt die beglaubigte Abschrift oder dann auch eine Ausfertigung sogar den Beteiligten mit, dann hätten sie damit ja auch schon einen gewissen Beweis, gewisses Beweismittel in einem späteren Urheberrechtsprozess. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn da halt nicht dranhängt. Also wenn man dann nur sagen kann, da wurde mir halt was vorgelegt, dann wäre wieder die nächste Frage, ja, was wurde vorgelegt? Wenn das dann an diese Ausfertigung dran getackert ist oder mit der Ausfertigung verbunden ist, dieser USB-Stick, dann könnte man ja wieder die Frage stellen, ja, ist das echt, ist das nicht echt? Also da ist dann natürlich schon ein bisschen mehr noch an Schutz geboten, wenn das in der Zwischenzeit dann halt ein bisschen mehr an Schutz im Sinne von Beweissicherung, wenn das dann in der Zwischenzeit beim Notar liegt. Deswegen gibt es dann eben noch zusätzlich die Möglichkeit dieser Verwahrung dieser Gegenstände dann beim Notar. Okay, aber das ist sozusagen diese zwei Teile, einmal diese Prioritätsverhandlung und einmal dann eben diese Verwahrung des Ganzen beim Notar. Ja, und so ist zustande gekommen, also ganz, ganz klar, der Amtsvorgänger hier unserer jungen Kollegin, die das bei uns angefragt hat, der hat jetzt erstmal bis hierhin nichts falsch gemacht, weil das ist durchaus von seinen Kompetenzen und auch verfahrensrechtlich alles so gedeckt, wie er das geregelt hat. Und jetzt liegt es halt da im Safe und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter, wenn diese Frist abläuft, also wenn dieser Zeitraum, in dem das dann zu verwahren ist, vorbei ist.
Also dann zur Beendigung der Verwahrung und weiteres Vorgehen. Da sind zunächst erstmal wir wieder einmal gefragt, denn es wird empfohlen, die klare Bestimmungen vorzunehmen zur Befristung und vor allem zu regeln, was passiert, wenn diese Frist abgelaufen ist.
Also mit wir meinst du jetzt wir Notarinnen und Notare, ganz du meinst genau. Nicht wir, das DNI. Okay,
ja. Alles da. Man muss eben vereinbaren, wie lange soll das dauern und was soll passieren. Man kann auch vereinbaren, dass wenn nach Mahnung eben niemand sich meldet, dass man es vernichtet, aber man muss eben klar regeln, was wollen die Beteiligten oder was will der Beteiligte, wenn die Frist abgelaufen ist, wie ist weiter vorzugehen.
Okay, also das erste Gebot wäre, wenn jemand zu mir kommt und dieses Ansinnen hat, dass er jetzt da bei mir was verwahren will und ich halte das für sinnvoll und ich will das auch ermöglichen, dass man dann entsprechende Anweisungen in diese Urkunde mit aufnimmt und sagt, das ist zu verwahren bis dann und dann und danach ist Folgendes damit zu tun, damit dann irgendwann der Safe halt auch wieder leer wird.
Genau.
Und da gibt es verschiedene Varianten. Also man kann sagen, die Notarin, der Notar darf es vernichten. Man sagt, nach zehn Jahren, dann war es entweder kein Hit oder es ist schon lange geklärt. Oder man sagt, dann soll man es halt zurückschicken, aber wenn man es zurückschickt, muss man natürlich auch ein bisschen weiterdenken, naja, wohin und was ist, wenn es dann nicht ankommt, also da muss man sich dann vielleicht ein bisschen Mühe geben für die, also das klingt dann so ein bisschen technisch und so, naja, in 10 Jahren, aber da freut sich dann im Zweifel natürlich man selber, wenn man in 10 Jahren feststellt, das liegt noch im Safe oder dann eben der Amtsnachfolger, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich jetzt zumindest eine klare Bedienungsanleitung, was ich jetzt damit machen soll.
Genau.
Also in erster Linie mal das Problem gar nicht erst entstehen lassen, wie so häufig, sondern von vornherein sich darüber schon Gedanken machen. Okay, gut.
Wenn jetzt nichts drin steht, könnte man sich überlegen, okay, was mache ich jetzt damit?
Ja.
Sind diese Gegenstände hinterlegungsfähig? Kann ich sie vielleicht beim Gericht ablegen?
Ah ja,
kommen
okay.
Wir da irgendwie also sonst raus?
372 BGB.
Genau, da sind wir aber auch eben schon beim Wortlaut. Ausnahme, wir haben eine sonstige Urkunde, wir haben keinen hinterlegungsfähigen Gegenstand. Und deswegen insoweit würde auch, wenn das nicht geregelt wäre, der Kollege oder die Kollegin da nicht weiterkommen und sagen, dann sagt das Gericht, nee, danke, das wollen wir auch nicht. Oder das dürfen wir in dem Fall nicht.
Das würde also nicht funktionieren. Die Hinterlegung ist ja ansonsten manchmal bei so auf dem Anderkonto verwahrten Geldern so die letzte Chance, wenn das geht zumindest theoretisch, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Aber jetzt hier in diesem Fall, wo man so einen USB-Stick hat, also der 372 BGB, ich lese ihn einmal vor, da heißt es Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten. Da sind wir wieder eher so am Wortlaut des 23 B0O, aber eben nicht in den Fällen des 24 B0O. Kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist? Also eigentlich habe ich ja diese Voraussetzung auch Annahmeverzug, und aber insbesondere ja schon diese Tatbestandsvoraussetzung Geld, Wertpapier, sonstige Urkunde, Kostbarkeiten. Und das hätten wir halt in unserem Fall mit diesem USB-Stick dann wohl leider nicht. Also das scheidet aus. Ich kann nicht sagen, hier in Bayern, liebes Amtsgericht, verwahrt es doch mal bitte für mich, weil in meinem Safe ist kein Platz mehr.
Ja. Genau, und dann, wenn man zu dem Ergebnis kommt, man hat nichts geregelt und man kann ordentlich weitergehen, dann bleibt nur die Möglichkeit, den direkten Kontakt zum damaligen Urkundenbeteiligten aufzunehmen und eben mit ihm darüber zu sprechen, wie im Folgenden.
Dürfte jedenfalls der beste Weg sein, ne? Weil diese Verwahrungsanweisungen, die könnten ja dann, also wenn das vor allen Dingen nur von einer Person abgegeben wurde, ja ohne pro weiteres auch einseitig wieder angepasst werden. Im Zweifel wird man dann ja schon zu einer Lösung kommen, werden einem dann schon sagen, was jetzt gewünscht ist. Aber das ist dann halt erforderlich. Ne? Die Kontaktaufnahme muss man dann eben machen. Da muss man halt hoffen, dass man die noch erreicht. Das ist leider, wenn es nicht geregelt ist, dann nicht ganz so einfach, das am Ende wieder abzuwickeln. Also gibt es jetzt weder im Gesetz noch aus der Rechtsprechung klare Leitlinien, die wir da jetzt irgendwie wiedergeben könnten, was man da zu tun hat. Aber das ist vielleicht für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sowas mal bei der Übernahme der eigenen Amtsstelle mal vorfinden oder auch wenn Sie schon als Notarin, als Notar aktiv sind und es kommt jemand und möchte bei Ihnen sowas hinterlegen, so eine kleine Richtung, dass man dran denkt, ich sollte auch gut regeln, was eben dann zu tun ist, wenn diese Frist für die Verwahrung abgelaufen ist, also dieser Zeitraum, in dem das jetzt bei mir hier verwahrt werden soll. Möglichst klar und vielleicht auch möglichst praktikabel. Am einfachsten dürfte ja in solchen Fällen tatsächlich die Vernichtung sein.
Ja. Genau, sagt, okay, weil oft braucht man es dann ja nicht.
Ja,
dann
oder die Rückgabe gegen Quittung, ja, je nachdem, um was es dann geht. Aber das ist wahrscheinlich noch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ganz so leicht wird man da nicht rauskommen.
Ja.
Okay, ja, Lukas, vielen Dank. Also sehr präzise Darstellung hier oder jedenfalls sehr systematische Darstellung dieser drei Bereiche. Einmal so der materiellrechtliche Hintergrund, worum geht es da eigentlich? Es geht also meistens darum, so einen Beweis in einem urheberrechtlichen Verfahren dann zu führen. Das Zweite, was man davon trennen muss, ist die Frage des Verfahrens beim Notar. Also wie geht man da als Notar vor? Welche Möglichkeiten hat man? Das hast du ja schön herausgearbeitet, entweder eben dieser seltene Fall des 43 Beurkundungsgesetz, der Fall der eidesstattlichen Versicherung, 38 Beurkundungsgesetz oder eben der Hauptfall Tatsachenprotokoll nach 36, 37 Beurkundungsgesetz. Dazu gibt es, wie gesagt, wenn man es mal auch Muster. Und da muss man sich eben als Notar die Zusatzfrage stellen, was ist jetzt mit der Verwahrung, soll das verwahrt werden? Und wenn es verwahrt werden soll, dann ist eben darauf zu achten, dass man dann auch für den Fall, dass es wieder zurückgegeben wird oder dass halt diese Frist, im Rahmen der das verwahrt werden soll, abläuft, klare Anweisungen für den Notar, für die Notarin oder für halt den Amtsnachfolger dann eben hinterlässt. Ja. Sehr schön, gut. Ja dann, liebe Hörerinnen und Hörer, kurze Folge heute, nur ungefähr 23 Minuten. Ich hoffe, Sie haben trotzdem ein bisschen was mitgenommen zu diesem etwas exotischeren Thema. Wir am D&I hier haben es relativ häufig, weil diese Fälle nicht so selten sind, in denen die Kolleginnen und Kollegen dann in den Tresoren vom Amtsvorgänger durchaus richtigerweise eben dann hinterlassene Verwahrungsgegenstände auffinden. Und stellt sich immer so die Frage, was machen wir denn, wenn diese Frist abgelaufen ist? Also wenn Sie sowas machen, dann denken Sie von vornherein mit, was damit mal passieren soll. Gut, freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir, Lukas. Du wirst sicherlich das ein oder andere prima Gutachten noch produzieren, das wir im Podcast verwerten können. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, viel Spaß beim Beurkunden und bis nächste Woche.
Vielen Dank und alles Gute.